Familienmottos sind sehr viele Wertsätze, Bewertungen. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher eine eigene Idee hat, dann hört man immer noch oft, ah, du wirst schon sehen, was du davon hast. Also das ist ganz blöd. Oder wenn man Kindern schon sagt, sie hätten zwei linke Hände. Also so, das sind Leute, die im Erwachsenenalter noch das Gefühl haben, sie können keine Glühbirne einschrauben. Wir sind immer geprägt, diese Werte, was in dieser Familie galt, diese Antennen nehmen das auf und das ist einfach auch abgelegt in mir und es kommt immer wieder zu Zug.
Fühlst du dich manchmal wie deine eigene Mutter? Oder glaubst du, dass du technisch unbegabt bist, weil du schon als Kind gehört hast, dass du zwei linke Hände hast? Oft prägen uns Sätze und Verhaltensweisen aus unserer Kindheit viel stärker, als uns bewusst ist. Aber können wir diesen familiären Prägungen entkommen? Und wenn ja, wie? Darüber sprechen wir mit der systemischen Beraterin Heidi Bonner-Schilling in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside.
Hallo und herzlich willkommen, Frau Bonner-Schilling. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast im Podcast sind. Sie sind ja sowohl Therapeutin als auch systemische Beraterin und ich glaube noch ganz viel mehr. Deswegen sagen Sie vielleicht mal selber, was Sie alles an Berufserfahrung so haben.
Sehr gerne. Ja, ich bin, habe ich letztens mal ausgerechnet, schon über ein Vierteljahrhundert in allen Formen von unmittelbarer Arbeit mit Menschen unterwegs. Also zunächst mal als Seelsorgerin und Theologin in der Schweiz damals, dann hier im Schwabenland, dann in der Gleichstellungsarbeit, da vor allem auch im Personalbereich. Dann als systemische Therapeutin, dann als Coach, Teil in der Supervision und in diesen Kontexten dann auch seit 2008 als Geschäftsführerin zusammen mit meiner Geschäftspartnerin in der Coachingmeisterei in Böblingen. Und als ich mir überlegt habe, wie stelle ich mich vor, muss man eigentlich dazu auch nochmal sagen, dass ich selber dreifache Mutter bin. Ich bin eben auch Schwester, Tochter, ich war Enkelin. Bin Tante, Cousine und vieles mehr und ich bin mir meiner Individualität und meiner Bindung, das ist ja unser heutiges Thema, sehr bewusst. Beides soll gut weiterentwickelt werden und das sehe ich durchaus als Lebensaufgabe. Und wenn Sie mich dann vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal fragen, dann hören Sie vielleicht dann nochmal wieder was anderes.
Ja, sehr schön. Ja, da haben Sie jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung gebracht zu unserem Thema, weil Sie so aufgezählt haben. Sie sind sowohl Mutter, aber auch Schwester. Das leitet wirklich perfekt über zu unserem Thema, wo es ja um familiäre Prägungen geht. Also wie prägt uns eigentlich unsere Ursprungsfamilie, nenne ich jetzt mal so. Und da gibt's ja immer solche Sätze. Wenn jetzt zum Beispiel mein Partner oder so sagt, ach, du bist ja schon wieder so wie deine Mutter. Dann ist das ja meistens nicht unbedingt positiv gemeint, sondern eher als ein Vorwurf. Ist denn überhaupt was dran an solchen Sätzen?
Also zunächst muss man ja mal sagen, dass das nicht sehr taktvoll ist in solchen Situationen. Und es ist ja auch nicht taktvoll gemeint. Es kommt dann meistens in spannungsvollen Situationen vor, in Streitereien. Dennoch muss man sagen, dass in jeder Abwertung oft auch so dieses Quäntchen Wahrheit drin ist. Nicht immer, aber oft. Und ich hatte eine Lehrtherapeutin, die hat immer gesagt, wer nicht werden will wie seine Mutter, ist es schon. Das ist auch nicht sehr freundlich, fand ich damals. Aber im Laufe der vielen Jahre dieser Arbeit weiß ich einfach, dass wenn wir eben in unseren Familien groß werden, wir natürlich einfach auch geprägt werden. Heute als moderne Menschen denken wir, also das bin ich, das ist mein Leben, alles andere hat nichts mit mir zu tun oder ich will mit dem anderen nichts mehr zu tun haben. Und das ist schon ein ziemliches Missverständnis, weil wir haben als Söhne und Töchter Kultur eingeatmet, gute und weniger gute. Wir sind eben nicht im luftleeren Raum groß geworden. Wir sind immer geprägt durch Gutes und weniger Gutes. Das ist in jeder Familie so. Und wir als Kinder, wenn wir hineingeboren werden in eine Familie, dann geht es für Kinder, für Säuglinge natürlich insbesondere immer in erster Linie ums Dazugehören müssen. damit man quasi in Anführungsstrichen auch überleben kann. Und also hat man schon als Kleinkind sehr, sehr feine Antennen, wie ich in dieser Familie möglichst gut dazugehören kann und dabei sein kann oder dann eben auch in Formen von Wertschätzung kommen kann. Und das alles schwingt mit, dass ich diese feinen Antennen, die diese Nuancen, diese Werte, was in dieser Familie galt, diese Antennen nehmen das auf und das ist einfach auch abgelegt in mir und es kommt immer wieder zum Zug.
Okay, das klingt ja jetzt so ein bisschen so, als wäre ich dem Ganzen ausgeliefert, weil ganz viele sagen ja, oh, das mache ich auf jeden Fall anders als meine Eltern, ich will nicht so werden wie die. Und jetzt, wenn sie das so sagen, heißt das, ich kann mich gar nicht so viel verändern?
Doch, das können sie. Das ist ja die Lebensaufgabe von jedem und von jeder tatsächlich. Man kann es auch Individuation nennen. Also Individuation heißt ja das Unteilbare, also in meines, was zu mir, was ich echt im Kern bin, zu kommen. Und das bedeutet aber, dass ich mir natürlich zunächst mal meiner Prägungen bewusst werden muss. Also ich unterscheide immer ein bisschen zwischen hausgemachtem, also was habe ich schon dabei in den Taschen, und das ist tatsächlich eigengemacht. Und das Ziel ist schon, dass wir immer mehr ins Eigengemachte kommen. Aber das Hausgemachte müssen wir nicht gänzlich verleugnen oder hinter uns lassen, dieweil es in jeder Familie auch immer Gutes gibt. Also das heißt, es ist kein Ausgeliefertsein. Wenn das so wäre, dann würde ich mich dafür überhaupt nicht interessieren. Dann hätte ich nur die Idee, hoffentlich überlebe ich das alles. Aber ich habe Steuerungsmöglichkeiten, die habe ich aber nur, wenn ich ein bisschen meine Herkunft kenne. Die Muster, Glaubenssätze spricht man ja oft auch, Mottos, Familienmottos, weil das sind die Dinge, die sich immer wieder in meinen Alltag reinschleichen. Besonders dann, wenn wir in stressigen Situationen sind. Weil Stress macht ja eng im Gehirn, ist ja eine Überlebenstechnik. Und wenn wir im Stress sind, sind wir nicht im Vollbesitz unserer Kompetenz. Also wir sind so ein bisschen in einem Kanal drin. Es senkt uns auch ab in die schnellen Reflexe. Und dann kommen diese Muster kommen immer hoch. Also meistens dann eben auch die nicht so geschickt.
Okay, und ich bin mir ja wahrscheinlich auch nicht immer wirklich bewusst, dass da jetzt irgendein Muster hochkommt. Gerade jetzt nicht in so einer Stresssituation. Aber da muss ich ja vielleicht auch erstmal reflektiert haben oder darüber nachdenken. Vielleicht kenne ich irgendwelche Sprüche oder Glaubenssätze, die es in der Familie gab, aber wirklich zu wissen, dass das jetzt mit einer aktuellen Situation zu tun hat, das ist, glaube ich, auch nicht jedem klar. Haben Sie da vielleicht irgendein Beispiel im Kopf, wo irgendwie ein Glaubenssatz hochgekommen ist und das dann ja ein Problem gegeben hat oder wo der Familiensegen dann schief hing?
Ja, also es sind eben sehr viele Wertsätze, Bewertungen, Mottos, Familienmottos sind, also wenn ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwie sowas, eine eigene Idee hat, dann hört man immer noch oft, ah, du wirst schon sehen, was du davon hast. Also das ist ganz blöd. Oder wenn man Kindern schon sagt, sie hätten zwei linke Hände. Also so, das sind Leute, die im Erwachsenenalter noch das Gefühl haben, sie können keine Glühbirne einschrauben. So, ja, so, solche Dinge höre ich ganz oft. Die Sprüche gehen oft auch so ein bisschen in die Richtung der alten Poesiealben. In meiner Zeit und zur Zeit meiner Mutter und so, oder auch meiner Großmutter, gab es noch diese Büchlein, wo dann links eine Zeichnung war und rechts solche Sprüche. Und dann kamen so diese Sprüche eben zur Bescheidenheit. Und das sagt man heute so nicht mehr, aber da ist ganz vieles noch drin. Wissen Sie, ich mache ja Studienberatung und Eltern sagen mir schon, ah, meine Tochter und mein Sohn, die sollen machen, was sie wollen. Hauptsache, sie sind glücklich. Aber das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Dann sage ich, ja, das Metzgereihandwerk sucht händeringend Leute. Und dann sagen sie, ja, nee, also das dann jetzt gerade auch nicht. Also nichts gegen die Fleischerei, aber einfach als Beispiel dafür, dass Eltern natürlich immer Ideen haben für ihre Kinder. Immer. Und es sind eben in diesen Ideen steckt ganz viel von Prägung, was man darf und was man nicht darf. Darin sehen sie ganz viele Wertigkeiten. Und die werden heute verklausuliert, weitergegeben, beziehungsweise unter dem Tisch gehalten. Das ist ganz blöd, weil wenn das unterm Tisch ist, dann wabert es ganz ungut. in den Familienköpfen. Also lieber die Dinge auf den Tisch zu legen und dann kann man sich dazu verhalten. Wie Angst zu haben, man könnte Sohn oder Tochter beeinflussen, macht man ja eh.
Also lieber sagen, naja, ich fände es schon gut, wenn du jetzt nicht Theaterwissenschaften studierst, weil ich denke, das hat nicht so eine Zukunft. Lieber das dann sagen, als zu sagen, mach, was du willst, es ist total egal.
Genau. Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, Theaterwissenschaften, ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen unsicher, weil ich da Angst habe, dass du keinen Job findest und so, aber ich begleite dich natürlich trotzdem auf dem Weg, dann ist es raus.
Ja.
Und alles andere ist irgendwie, das ist dann therapeutisch nennt man das Double Bind. Also mach endlich was, aber verlass mich nicht. Mhm. Also das heißt, da sind diese Prägungen, sind oft eben nonverbal, unterm Tisch, aber sie sind extrem mächtig.
Ja, und dann heißt es vielleicht so, ja, das habe ich doch nie gesagt.
Ne? Ja, genau. Weil da will man ja nicht in diese Form der Verantwortung gehen. Aber gerade in beruflichen Übergängen bei jungen Leuten haben sie dann diese Söhne und Töchter eben, die aus Loyalitätsgründen nächste Schritte nicht tun. Weil sie Angst haben, das Familiensystem fällt zusammen oder sie sind irgendwo in tragenden Rollen drin und weil man dieses und jenes noch machen muss, die Großmutter pflegen oder weiß der Geier was. Also und dann gehen die dann natürlich jetzt nicht bewusst hier, sondern die Loyalität sitzt ja irgendwo tiefer, fallen die in den Noten ab, verpassen Fristen oder.
Okay, ja, spannend.
Also das sind diese Prägungsgeschichte, das ist dann noch eine Stufe tiefer.
Weil eben ja unsere Zielgruppe vor allem Eltern sind mit behinderten oder beeinträchtigten Kindern, auch gedacht, dass es eben oft ja Mütter sind, die dann vielleicht was aufgeben. Und wenn ich eben immer unbewusst so das Gefühl habe, jetzt habe ich ja so viel geopfert und ich konnte mich ja nicht verwirklichen und so, aber das dann vielleicht auch nie sage oder auch dem Partner vielleicht nicht vorhalten will, weil es war ja eine logische Entscheidung, dass er jetzt weiter, aber trotzdem unbewusst er dann frisst einen das ja wahrscheinlich innerlich auf und dann ist man vielleicht in irgendeiner Situation, reagiert man dann total gereizt, weil das irgendwie mitschwingt oder so. Ne?
Ja. Naja, und es gibt auch sowas wie, es gab einen ungarischen Psychologen, der hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, das heißt Unsichtbare Bindungen. Das heißt, man verrechnet familiär ganz viel. Meine Lehrtherapeutin hat immer gesagt, jede Familie hat so Rabattmärkchenhefte. Kennen Sie das noch, Rabattmärkchen?
Ja.
Früher konnte man die noch so abschlecken und einbeppen. Und in der Familie verzeichnet man sehr wohl, also die Familie ist nicht ökonomisiert wie ein Unternehmen, aber man registriert schon, was gebe ich ein und was bekomme ich.
Ja, so nach dem Motto, du schuldest mir noch was, ne?
Ja, genau. Und das, da haben Sie schon recht, das ist gut, wenn das auf den Tisch kommt, aber eben nicht im Sinne jetzt nur Druck und Gegendruck, sondern zu sagen, es fühlt sich für mich einfach nicht gut an, mit welchen Ideen könnten wir das gemeinsam lösen?
Ja, genau, das ist ja dann die Kunst, das zu erkennen und dann von sich zu sprechen und vielleicht zu sagen, ich merke, irgendwas brodelt in mir, eigentlich ist ja oberflächlich alles in Ordnung, aber innerlich bin ich irgendwie unzufrieden oder da ist was und ich glaube, es liegt da und da dran. Ne?
Ja, genau. Also schon ein großes Thema ist bei Mein Herz lacht, bei den Müttern, das ist ganz, also das öfter in der Beratung, aber auch in den Gruppen, dass natürlich über die Geschichte mit dem Kind, mit Behinderung oder mit dieser ganz engen Bindung das Thema Delegation, also Delegieren, Dienstleistungen reinholen, die Familie, Fremdbetreuung, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also dann kommt dann immer, ja, der ambulante Dienst, der hat einen Personalmangel und das Personal taugt nicht und so. Aber da kann ich auch nicht sagen, das stimmt nicht, würde ich auch nie machen. Aber man spürt schon so ein bisschen, ja, dieses nicht abgeben können. Und ich kann auch schwer abgeben, wenn ich nichts habe, was in mir attraktiv ist. Wissen Sie? Wenn ich zum Beispiel unglaublich gerne joggen gehe oder, keine Ahnung, Tennis spielen oder basteln oder weiß der Geier was. Was mir super wichtig ist, weil ich einfach merke, das tut mir gut. dann kann ich eher mal delegieren oder 5 Grad sein lassen in der Betreuung. Wenn ich aber nichts habe, was mich interessiert, wenn ich nichts aufgebaut habe in mir oder für mich, dann schneiden halt Schnittmengen dauernd in mich rein. Also das heißt, das ist schon eine wichtige Arbeit und die wird oft mit dem Argument der Sachzwänge so ein bisschen verdunkelt.
Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass dann vielleicht meine Mutter oder mein Vater sagt, ach, gehst du Tennis spielen und was mit deinem Kind? Das gibst du einfach ab. Also so vorwurfsvolle Sachen, du musst dich doch kümmern oder von anderen Müttern oder so, da kommen ja auch ganz schnell so Sprüche dann rein.
Genau. Also das zum einen können das Prägungen sein oder einfach auch der Druck der Gesellschaft. Und da ist es eben wichtig, dass ich mit mir selber auf der Spur bin und sage, oder Erfahrungswerte habe ich ja oft auch zu sagen, und wenn ich aber Tennis gespielt habe, dann bin ich wieder einfach gut bei mir und kann dann auch wieder gut in die Familienarbeit einsteigen. Wenn ich dauernd wütend bin, weil ich nicht das vorwärts treibe, dann und mache die ganze Welt dafür verantwortlich und der kleinste Funke führt zur Explosion, dann ist eben niemandem geholfen und dann ist die Selbstsorge nicht ernst genommen worden.
Ja, und gerade dieses, weil Sie jetzt gesagt haben, der Druck der Gesellschaft ist ja wahrscheinlich auch geprägt, ne? Das heißt, wenn ich jetzt in Westdeutschland aufgewachsen bin, wo gesagt wurde, ne, die Mütter können Hausfrauen sein und zu Hause bleiben, prägt es vielleicht anders, als wenn ich jetzt in einem ostdeutschen oder osteuropäischen Land aufgewachsen bin, wo normal war, dass eigentlich beide arbeiten oder in Frankreich. Und dann habe ich vielleicht da ein ganz anderes Verständnis. Ne?
Ja. Ja, klar, Familien sind ja immer auch Teil dieser Gesellschaften. Das wirkt natürlich noch zusätzlich mit rein. Aber Sie merken, es ist gut, unterscheiden zu können, was eben mir sozusagen aufgeladen wurde und wo ich das Gefühl habe, das ist meins. Es gibt eine sehr schöne Metamorphose von Nietzsche in Zarathustra, der sagt, am Anfang unseres Lebens sind wir wie Kamele, die beladen werden mit Bildung, mit Werten etc. Und das Kamel läuft dann ins Leben, also in der Metamorphose läuft es in die Wüste und verwandelt sich dann in einen Löwen oder eine Löwin. Und dann hat es die Drachenkämpfe zu bestehen. Und die Drachen der Mythologie stehen immer für du sollst, du musst, es ziemt sich, also gesellschaftliche Werte. Und wenn die Löwin den Drachen oder die Drachen besiegt, wird es zum Kind. Also Kind im Sinne der eben des authentischen Kerns, das, was mich wirklich, wirklich ausmacht, finde ich eine sehr schöne Metamorphose.
Also eigentlich dann so, wie ich geboren bin, bevor alles auf mich geladen wurde, so mein wahres Selbst oder vielleicht auch die Neugeburt ohne dieses Ganze.
Ja, genau. Die Metamorphose ist auch nicht so eine Bewegung, sondern es geht auch immer wieder ein bisschen zurück. Natürlich bin ich immer wieder mal in Drachenkämpfe verwickelt. Aber immer wieder wäre es gut, ich käme in meinen echten Kern, in meine Individuation.
Gibt es denn da so typische Themen, die immer wieder aufkommen? Sowas wie Geld oder vielleicht Kontrolle, dass jemand sagt, ne, hast du denn auch? Also gibt es da irgendwie so Themen, die jetzt allgemein in Ihrer Arbeit immer wieder hochkommen?
Zum einen geht es ja darum, ein bisschen herauszufinden, eben, was ist denn jetzt hausgemacht? Also was habe ich denn von daheim in der Tasche? Da kann man auf ganz unterschiedlichen Pfaden hinkommen. Oft sind es ja solche Muster, die immer wieder kommen. Und gerade die Ungewollten, das sind die ganz schnell irgendwo auf der Platte sind und wo ich mich dann nachher immer wieder ärgere, dass ich so reagiert habe. Ein Klassiker sind so die Stressmuster. Wir lernen schon auch, wie zu Hause mit Stress umgegangen wurde. Bin ich eher in einem konfrontativen Elternhaus groß geworden, also wo eher ein bisschen aggressiv die Dinge ausgefochten wurden, oder hatte meine Familie eher flüchtende Tendenzen oder eher so ein bisschen was Ohnmächtiges, Erstarrendes? Und da kann ich mich eben auch ein bisschen reflektieren, wie reagiere ich im Stress? Und eben nochmal, meistens sind es dann Verhaltensweisen, die ich mir so jetzt selber nicht aussuchen würde, aber die einfach so kommen. Also das ist so ein bisschen die Spurensuche oder eine Form der Spurensuche. Aber wo ich natürlich schon genauer auch nachfrage, um Dingen auf die Spur zu kommen oder auch erleichternd einwirken zu können, ist, wie wird oder wurde in Familien eben mit Krankheit umgegangen? Was bedeutet Krankheit in Familien oder vielleicht auch, was bedeutet Behinderung in der Familie? Hat man da eine Sichtweise? Und wenn eben zum Beispiel Großeltern das als Defizit bewerten, dann wird es natürlich extrem schwierig für die Familien, die ein Kind mit Behinderung haben. Das muss man dann einfach gucken. Es gibt schon auch Familien, die das irgendwie mit Schuld verbinden. Das ist natürlich ganz gravierend. Man kann, auch wenn man in mehreren Generationen arbeitet, das ist mir sehr wichtig zu sagen, also das ist kein Automatismus, das ist kein binäres System, also weil die Großmutter so ist, dann die Enkelin auch so. Das würde sich verbieten, weil wir Menschen sind offene Systeme, Menschen sind nicht berechenbar, Menschen sind keine Maschinen. Wenn man in Familien guckt, dann kann man eben Tendenzen sehen, aber keine linear-kausalen Striche von oben nach unten. Also weil der Urgroßvater mal irgendetwas falsch gemacht hat, geht dann die Schuld über die Generationen runter. Das wäre sehr schwierig.
Das würde dann heißen, dass man gar nichts verändern kann. Ne? Aber Sie haben ja gesagt, genau, wir entwickeln uns, wir können neue Sachen lernen und uns auch weiterentwickeln, Sachen ablegen. Nur wir müssen erst mal merken, da ist überhaupt was, was mich geprägt hat oder was eine Gewohnheit ist, was ich vielleicht gar nicht weiß. Ne?
Ja, also ganz sicher, das können Sie dann bis in teilweise in Beruflichkeiten auch nachverfolgen, dass ich zum Beispiel Kunden habe, die in ihrem Kern extrem kreativ sind, also eigentlich Künstler oder Künstlerinnen, aber weil oft Familien oder ja die Kriegsgenerationen, so nennt man sie ja auch, kommen, ist natürlich das Thema Sicherheit ein riesiges Thema. Und dann wird das massiv überlagert. Also das heißt, das eigene, was in mir ist, dieser kreative Kern, der wird dann oft überdeckelt oder überlagert. Und man sagt dann, nee, also Studium auf keinen Fall. Da ist BWL, eine Banklehre wäre da genau das Richtige für dich. Und das heißt dann jetzt nicht, dass man den ganzen Beruf wieder über den Haufen werfen muss. Aber man muss gucken, dass diese Seite irgendwo anders zum Zug kommt.
Vielleicht ja auch in einem Hobby oder in einem Ehrenamt oder dass man da irgendwas machen kann. Wenn ich jetzt aber das so höre, dann ist der erste Schritt ja, dass ich mir überhaupt bewusst werde, sind bestimmte Verhaltensweisen, vielleicht bin ich da geprägt worden durch mein Elternhaus oder die Großeltern oder wo ich aufgewachsen bin. Und wie kann ich denn das überhaupt machen? Was wäre da so der erste Schritt?
Naja, ich kann mal so ganz einfach anfangen. So mache ich das oft auch in der Beratung. Sowas muss ja nicht unglaublich tief gehen. Man kann erstmal so eine ganz feine Annäherung gewinnen, indem man einfach sich selber fragt oder sich fragen lässt. Mutter, Vater, was waren die von Beruf? Wie waren die so unterwegs? Was war denen wichtig? Was waren wichtige Werte? Ich frage auch immer, erinnern Sie sich bitte an die Sonntage beispielsweise, an den Familientisch? Wer hatte da welche Rolle? Wer war der lustige Kasper oder wer war der Sonnenschein? Wer hatte eine große Klappe oder wer hat nichts gesagt? Also, weil das sind ja auch Herangehensweisen, die nicht so geläufig sind. Also kann man über so kleine Drehbücher von früher, kann man sehr viel herausarbeiten, wie die Dinge so funktioniert haben, welche Rolle ich hatte in dieser Familie, welche Rolle Mutter hatte, Vater. Dann kann ich eine Etage höher gehen. Ich kann dann auch nochmal das mit Omas und Opas befragen, so noch bekannt. Manchmal geht es tatsächlich bis in die Urgroßelternebene, muss man nicht. Aber dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, was waren so Familienkulturen und sehe ich Dinge, die sich eventuell auch wiederholt haben. Da ist es, wenn ich zum Beispiel Frauen als Kundinnen habe, dann interessiert mich natürlich die Frauenlinie ein bisschen mehr. Was waren Frauen oder was sind Frauen in ihrer Familie? Was dürfen die? Was können die? Was können Männer in der Familie? Und so kann man Spuren einfach aufdecken. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, also meine Kundinnen und Kunden sind da eigentlich schon sehr affin, weil sie oft auch sagen der Beratung, ja, so hat es meine Mutter auch gemacht. Oder, irgendetwas, was mein Vater immer gemacht hat, das will ich eigentlich gar nicht wiederholen. Also die sind da eigentlich selber schon sehr achtsam auf diese Dinge. Und insofern kann man das dann auch aufnehmen und ein bisschen weiterentwickeln. Wissen Sie, es geht auch nicht darum, dass man jetzt da in den tiefsten Winkel eindringt. sondern dass man eine Idee entwickelt, eben in welcher Kultur, in welcher Familienkultur ich groß geworden bin, was auch die Stärken dieser Familie sind oder waren, was ich da an Bord habe. Nicht nur eben auf das Negative zu gucken, weil gerade die Stärken, die können natürlich sehr gewürdigt werden und ja auch nach ausgebaut werden für meine Jahre, die für mich da noch kommen. Es geht nicht nur darum, dass was schlecht gelaufen ist, dass man das dann so von allen Seiten beleuchtet. So unter dem Motto, in was für einer blöden Familie bin ich denn aufgewachsen?
Ja gut, meistens ist das Leben ja nicht einseitig, nicht alles gut oder alles schlecht. Das ist ja eigentlich in der Mitte immer die Mischung irgendwie. Aber es geht ja wahrscheinlich eher darum, wenn man jetzt vielleicht sowas hat wie, ah ja, Mädchen, naja, für dich reicht auch Hauptschule oder ne, Realschule, was auch immer. Du brauchst ja nicht studieren, du wirst ja dann eh heiraten. Also wenn man so Sätze immer wieder gehört hat, dann macht das ja wahrscheinlich was mit einem. Und dann kann ich überlegen, löse ich mich jetzt davon oder habe ich dann vielleicht das Bedürfnis, ich hätte eigentlich gerne mehr gemacht, aber ich habe jetzt ein Kind, was ich rund um die Uhr pflegen muss, mich kümmern muss. Ich kann gar nicht was anderes machen, weil wir uns entschieden haben, dass mein Partner, der mehr verdient, arbeiten geht und einer muss zu Hause bleiben. Ne? Dann ist das wahrscheinlich ja irgendwie was, was in mir gärt oder was passiert dann?
Ja, das ist ja schon eine gute Analyse, die Sie hier beschrieben haben. Also wenn ich das schon mal für mich klar habe, also was galt in meiner Herkunft und was ich gerne hätte, dann ist es schon mal sehr wichtig. Also das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil ist dann, was mache ich daraus, wenn ich irgendwie so ein bisschen festgebunden bin. Zum ersten Teil möchte ich einfach sagen, Menschen bewegen sich ein Leben lang zwischen, und ich mache dann immer zwei Hände auf. Eine Hand ist sozusagen die Loyalität. Das sind die Herkunftsideen, eben die Herkunftskultur. Und die andere Seite ist die Autonomie, das, was ich im Kern bin. Und was im Verlauf des Lebens passiert, ist, dass ich da immer ein bisschen hin und her pendle. Aber eins muss ich dazu sagen, die Herkunft ist so etwas wie ein Industriestaubsauger tatsächlich oder ich sage manchmal auch wie ein Kaugummi oder wie ein Terraband, ist egal, welches Bild Sie mögen. Es ist etwas sehr, sehr Mächtiges und gerade ein bisschen verrücktere, in Anführungsstrichen verrücktere Familien haben einen noch stärkeren Sog wie andere Familien. Das hat etwas mit der Sehnsuchtsseite zu tun auch nochmal. Das heißt, das Ziel im Grunde genommen, auch wenn der Sog ganz stark ist nach hinten, also eben wenn in meiner Herkunftsfamilie galt, ach, für Mädels ist es jetzt nicht so wichtig, beruflich vorwärts zu kommen, weil man ja sowieso heiratet, ich selber aber eine ganz andere Idee habe, dann bin ich tatsächlich in einem Konflikt und mein Ziel ist es schon, von der Loyalität in die Autonomie zu kommen. Also man nennt es bezogene Individuation, also in einer guten Bindung zu bleiben. Ich muss nicht brechen mit meiner Herkunftsfamilie, aber ich muss trotzdem mir gestatten, so nach und nach in meins zu kommen. Das ist immer leichter gesagt wie getan. Weil es fühlt sich, je autonomer Sie werden möchten, desto illoyaler fühlt sich das an. Das hört sich kognitiv ein bisschen bescheuert an, eben weil man ja sagt, ah, ist ja mein Leben, ich bestimme. Aber sozusagen in der Herzgegend fühlt sich das oft ganz anders an.
Ich habe jetzt auch gerade ans Thema Streit gedacht oder Konflikt. Wenn ich jetzt einen Konflikt mit meinem Partner oder meiner Partnerin habe und angenommen, ich bin jetzt in so einer Familie aufgewachsen, wo immer die Türen geknallt wurden, laut rumgeschrien wurde und das so, wir hatten das vorhin gesagt, offensiv ausgefochten wurde. Und ich möchte das aber eigentlich nicht. Es hat mir nicht gefallen und ich möchte mich davon lösen. Aber jetzt komme ich in irgendeine Stresssituation und dann auf einmal, ja, merke ich, dass ich doch wieder in dieses Schreien, dass ich doch die Tür geknallt habe und denke mir, eigentlich wollte ich das doch gar nicht machen, weil das ist ja dann nicht so leicht in dieser Situation mit oft großen Gefühlen zu sagen, nee, stopp, und dann ist es schon passiert. Ne? Kann ich da auch irgendwie was machen, um da rauszukommen?
Das ist einfach Lebenskunst, wissen Sie. Also das ist etwas, was ist schön ist, wenn ich mir das nach und nach aneigne, aber das ist auch etwas, was ich immer wieder von Neuem probieren muss, eben weil die Prägungen man nicht löschen kann. Man kann sie eben ein bisschen umzäunen, in jedem Falle. Und in solchen Situationen, das sind ja, das, was Sie beschrieben haben, das ist ja etwas, was sich meistens dauernd wiederholt. Das sind eben auch solche Muster. Das wäre dann auch nochmal ein spannendes Thema, wie Paare Herkunftsmuster aneinander reinszenieren. Das ist in Paarberatungen ein sehr großes Thema. Aber wenn ich immer wieder in diese Schleifen komme und ich habe meine Muster, einfach das Wesentliche dieser Muster herausgearbeitet, dann bin ich viel schneller dabei zu merken, oh, das ist wieder mehr vom Alten. Das heißt, ich kann, auch wenn dann Emotion da ist, kann ich trotzdem für mich im Vorfeld schon ein Timeout vereinbaren. Wissen Sie, also wenn eine kritische Situation kommt, dann kann ich ein bisschen das vorwegnehmen und ich kann mit mir auch vereinbaren, wenn es wieder zu der Situation kommt und zu 98% kommt es zu der Situation, dann kann ich mir einfach auch Strategien überlegen, wie ich gut aussteigen kann. Also das kann dann sein, das kann ganz vieles sein, also das kann ein inneres Stopp sein, dass ich innerlich sage, nein, hier steige ich nicht in den Boxring beispielsweise. Oder ich bin schon im Boxring drin und ich sage zu meinem Gegenüber Stopp. Oder ich kann mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin im Vorfeld solche Dinge schon mal, also in Ruhe mal ansprechen. Sagen, wenn es wieder so weit kommt, lass uns doch schon im ersten Drittel einfach ein Timeout machen. So macht man es ja auch im Sport. Wenn sich das Team verlaufen hat oder wenn die Strategie nicht mehr spielt, dann macht der Trainer ein Timeout und dann kann man wieder frisch beginnen.
Ja, genau, die haben da natürlich dann einen Dritten oder einen Schiedsrichter. Das ist dann manchmal einfacher, wenn von außen jemand das Signal gibt. Also ich habe auch schon mal gehört, dass man natürlich so Worte ausmachen kann, auch für Geschwister oder so, dass man sich irgendein Wort überlegt und wenn das einer sagt, dann heißt es so jetzt Stopp. Aber es könnte ja auch sein, dass jetzt ein Partner so aufgewachsen ist, ich sag jetzt mal in so einer Rückzugsfamilie, ne, wo man sagt, wenn Streit ist, dann gehe ich erstmal weg und will meine Ruhe und der andere in einer, ich will alles ausdiskutieren, Familie. Und dann wird das ja immer wieder ja aufeinandertreffen. Und wenn dann einer sagt, so jetzt Timeout oder der vielleicht, der sich sonst zurückzieht, dann wird der andere sagen, Moment mal, jetzt fliehst du wieder, jetzt gehst du wieder weg, du willst dich rausziehen, das machst du ja immer so und dann kann man ja auch schnell in sowas reinkommen. Also das kann man dann wahrscheinlich nur in Ruhe lösen und sagen, guck mal, ich habe das so gelernt, du so. Oder wie würden Sie das ansprechen?
Ja, das ist so ein Klassiker in den Paardynamiken. Aber da ist es ganz wichtig, dass man eben gerade, das ist übrigens das ist der erste Schritt, dass man dann auch herausgefunden hat, dass eigentlich beide unterschiedliche Stressmuster an Bord haben. Das ist wichtig zu wissen. Das ist der erste Schritt zur Besserung, dass man einfach weiß, man reagiert da ganz anders, man ist da ganz anders geprägt. Und dann kommt etwas anderes ins Spiel. Da habe ich übrigens mit Gruppen von Mein Herz lacht jetzt auch intensiv drüber gearbeitet, über Erwartungen. Man nennt das ansprüchliche Erwartung. Also, dass man hat dann jeweils den Anspruch an den anderen, an die andere, sich doch bitte auf mein Konzept einzulassen, weil es ja sowieso das Bessere ist. Und die Metapher dafür, die ich gelesen habe, die fand ich wirklich treffend. Das ist so, wie wenn der jeweils andere über den Gartenzaun springt und dem Garteneigner sagt, was du da anpflanzt, das gefällt mir gar nicht und das schmeckt mir auch nicht. Und die andere Seite macht es auch, hüpft in meinen Garten und sagt, sag mal, dein Garten, so wie du den angelegt hast und überhaupt, dass du anpflanzt, geht gar nicht. Und dann können Sie sich ja vorstellen, wie der Widerstand dann des anderen nochmal gestärkt wird, weil jeder hat ja auch einen Selbstwert, einen eigenen Raum zu verteidigen. Und dann geht es unweigerlich in diesen Boxring rein. Und der Boxring kennt in diesen Paarstreitereien keinen Sieger. Da gibt's nur Verletzte. Also insofern ist der Punkt eigentlich, dass man sich an den Gartenzäunchen trifft und wirklich auch würdigt, was im Gegenübergarten liegt und dass man sich aber schon auch für bestimmte Fragen, kritische Fragen dann auch Schnittmengen oder Einigungen überlegt, aber immer in der Würdigung auch des Garten, des Gegenübers. Also das ist natürlich auch leichter gesagt wie getan, aber da gibt's auch ganz eine feine Praxis dazu, wenn ich eben mein Gegenüber anfange zu respektieren. Das bedeutet aber immer auch, dass ich anfange, überhaupt meinen Garten zu akzeptieren, zu respektieren. Wenn ich meinen Garten nicht mag, dann bin ich ganz schnell im Nachbarsgarten oder in meines Partners Garten und umgekehrt. Das heißt, da ist ganz viel Eigenarbeit drin, was wieder etwas mit dieser Lebenskunst zu tun hat. Meinen Garten, denn mein Garten hat ja auch ganz vieles eben aus meiner Herkunftsfamilie drin, aber den anfangen, so zu gestalten, dass es mein Garten wird und ich dann dabei den auch genießen kann, aber den auch verteidigen kann, wenn es nötig ist, aber auf jeden Fall mich auch am Gartenzaun eben mit anderen treffen kann, um mich zu vereinbaren.
Also quasi in einer ruhigen Minute gucke ich mir meinen Garten an und vielleicht topfe ich auch was um oder hol was raus, tu was Neues. Und dann brauche ich wahrscheinlich wieder eine ruhige Minute, um zu sagen, gibt es so eine Art Protokoll oder wahrscheinlich sowas wie gewaltfreie Kommunikation? Also gibt es Regeln, wie wir uns unterhalten über unsere Gärten? So wie wenn man auch irgendwie bei einem Wettbewerb mitmacht, gibt es ja auch Regeln und nicht einfach so, jetzt der am lautesten schreit, gewinnt oder so. Da muss man sich dann wahrscheinlich dann einigen oder sagt dann mal, ach, du hast aber da hübsche Sonnenblumen in deinem Garten, die finde ich super und kommt dann ins Gespräch.
Ja, genau. Ja, also das sind dann so Paar- oder Partnerdynamiken, die implizieren aber immer wirklich, dass ich mal, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben wollen, dass ich eben meinen Garten schätzen kann, dass ich meinen Garten mag und dann fällt es mir auch leichter, andere Schönheiten zu entdecken oder eben auch Pflanzen zu sehen beim Nachbarn, die ich niemals anpflanzen würde, aber ich nehme es einfach zur Kenntnis und ich kann es akzeptieren.
Was ja manchmal dann noch dazu kommt, gerade wenn ich vielleicht ein Kind habe, was sehr viel Pflege braucht, ist ja auch, dass ich vielleicht sehr ausgelaugt bin und irgendwie gar nicht mehr das Schöne sehen kann, dass ich irgendwie ja sehr am Ende bin. Ich habe auch mal den Begriff Pflege-Burnout gehört. Also wenn ich mich immer nur um andere Personen kümmere und eigentlich nie um mich selber oder auch denke, ich habe gar keine Zeit, mich um mich selber oder meinen Garten oder um das zu kümmern und sehe dann alles sehr negativ und mein Partner geht vielleicht arbeiten, hat eine andere Weltsicht und immer wenn ich sage, ach, das wird ja sowieso nichts werden, werden wir eh nicht schaffen, kriegen wir nicht hin, sagt er, nee, lass doch mal versuchen und dann ist es ja nicht wie so ein Streit, aber trotzdem kommt man dann ja immer wieder so aneinander. Gibt es da auch irgendwas, was man in so einem Fall tun kann?
Genau, das nimmt auch nochmal ein bisschen das Fädelchen auf von vorher, wenn ich ja eine ganz andere Idee eigentlich für mein Leben hätte, mich aber ein Kind mit Behinderung stark rückbindet und mich eigentlich in meiner je eigenen Entfaltung so ein bisschen zurückhält. Und da gibt's dann aber einen Partner daneben, der gefühlt das leben kann, was ich eigentlich auch leben möchte. Also ich lasse jetzt mal die Paardynamik außen vor, weil das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich finde das ganz wichtig, was Sie gefragt haben, wenn es eben nicht so geht, wie ich es mir vorstelle. Dann ist es natürlich, wie soll ich sagen, das hat auch mehrere Aspekte. Es hat schon ein bisschen etwas auch mit Demut zu tun, weil wir können nicht einfach unser Leben designen, sozusagen vom Tisch aus oder was man heute sagt, was Erfolg ist und das ahme ich dann nach, sondern ich habe einfach Kontextbedingungen, die ich nicht unbedingt beeinflussen kann. Das ist so das eine, das will ich respektieren. Es gibt immer auch eben, man nennt es auch Strukturelles, was nicht so einfach zu verändern ist. Aber auch in diesem Strukturellen, was mir vielleicht gerade nicht so liegt oder mich zurückbindet, muss ich Nischen finden, wo ich trotzdem aufblühen kann. Und das ist so ein bisschen etwas, was kann verloren gehen, ob aller Sachzwänge und Tagespläne. Und dann, wenn ich dann frage, wenn Sie könnten, was würden Sie denn gerne? Und ich dann oft länger auf eine Antwort warten muss, weil sich diese Personen diese Frage ewig und drei Tage nicht mehr gestellt haben, weil es ja nicht geht. Und das stimmt, die Strukturbedingungen sind anspruchsvoll und trotzdem gibt es Räume, die ich für mich manchmal vielleicht sogar auch erobern muss oder mir freischaufeln muss. Das müssen jetzt nicht ganze Wochen sein, das können Tagessequenzen sein, die aber mir gehören, wo ich an meiner Entfaltung arbeiten will und kann. Also da muss man einfach ein bisschen erfinderisch sein und ein bisschen kreativ sein. Und es muss der Wille da sein, das machen zu wollen. Wenn sozusagen alles grundsätzlich mal dunkel und schwarz ist, dann fällt es natürlich schwer. Also da sind wir wieder in diesem, was wir schon öfters beschrieben haben, in dieser Ohnmacht. Und eben das Ziel ist, wieder in Teile von Eigenermächtigung zu kommen. Und manchmal eben muss ich das mal 5-minutenweise ausprobieren, damit ich merke, oh, die Selbstwirksamkeit fühlt sich gut an. und ich kann es dann ausweiten. Und in dieser Übung merke ich, ah, da geht noch mehr. Also da bin ich wirklich auch sehr erstaunt bei, gerade bei Müttern, bei Mein Herz lacht, welche Wege diese Mütter gegangen sind. Also in puncto Erwerbsarbeit oder auch andere Formen von Engagement. Also die haben, Mein Herz lacht hat ja unglaublich viele Angebote, Männer und Frauen, Väter und Mütter sich da ausprobieren und für sich einfach Nischen entdecken und dann diese Wege gehen. Also das finde ich richtig toll.
Ja, das ist wahrscheinlich immer das Schwierige, überhaupt da reinzukommen in diese Selbstermächtigung. Weil ich habe gerade noch mal gedacht, wenn ich jetzt vielleicht eine Mutter hatte, die gesagt hat, so, Frauen, es ist gut, wenn du auf eigenen Beinen stehst, wenn du für dich selber sorgen kannst und so. Und dann komme ich eben in so eine Situation rein, wo ich das nicht kann und fühle mich vielleicht dann als Versager, weil ich diesen Spruch im Hinterkopf habe. Und obwohl ich dann vielleicht denke, naja, das ist ja nicht so, fühle ich das vielleicht immer wieder, ne? Dieses, ja, ich stehe eben nicht auf eigenen Beinen, ich bin eben nicht unabhängig. Und da dann rauszukommen und zu sagen, aber kann ich denn was verändern? Das ist dann ja das Schwierige, ne?
Ja, das ist wirklich das Schwierige. Und da ist es manchmal gut, man lässt sich tatsächlich von außen auch ein bisschen inspirieren, weil man verhakelt sich dann sehr schnell und gerne in sich selber, eben auch in diesen Glaubenssätzen, die man dann von zu Hause vielleicht auch nochmal im Gepäck hat, die das verstärken. Da ist es manchmal gut, sich inspirieren zu lassen. Aber ich, nach all den Jahren der Beratung, halte ich mich an einen Satz, der aus der Mythologie eigentlich kommt und in vielen Geschichten verarbeitet wurde. Der heißt in etwa so, da wo du stolperst, da liegt dein Schatz. Und das kann ich wirklich nach all den Jahren und Tausenden von Menschen, die ich begleitet habe, eigentlich nur unterstreichen und auch in meinem persönlichen Leben. Also wenn man zurückguckt auf diese Höhen und Tiefen, dann sind die Tiefen nicht lustig, aber es sind, das können sehr, sehr inspirierende und sehr lebensprägende Phasen sein. Also insofern, aber das, darauf kommt man, wenn man ein bisschen tiefer drin steckt, selber nicht. Also das braucht oft einen Prozess, der von außen auch ein bisschen angeleitet ist. Gibt aber auch Menschen, die kriegen das sehr gut auch alleine hin.
Okay, aber wenn wir das jetzt so zusammenfassen, dann ist ja eigentlich die gute Nachricht, ich bin nicht komplett jetzt meiner Familie oder meinen Genen oder irgendwie erlegen, sondern ich kann was verändern. Es gibt vielleicht einen vererbten Anteil von Charaktereigenschaften, ob ich jetzt irgendwie eher schnell explodiere oder nicht, vielleicht sowas. Oder ob ich irgendwas gelernt habe, wie man streitet oder wie man mit Geld umgeht oder wie man Sachen bespricht oder auch nicht bespricht. Aber das ist dann, neudeutsch sagt man ja Mindset, das ist dann im Endeffekt so ein Mindset-Thema, ob ich an irgendwas verzweifle oder ob ich dann sage so, nee, ich möchte da jetzt was verändern, ich habe das jetzt erkannt, ich möchte nicht mehr so schlimm streiten, ich möchte nicht mehr so aufs Geld achten, wie meine Eltern das getan haben oder ich möchte dies nicht mehr. Und dann ist es wahrscheinlich sehr lange Arbeit, aber ich komme da raus oder sagt die Forschung da irgendwas dazu?
Also das kommen Sie auf jeden Fall nochmal. Also ich würde mich um das Thema nicht kümmern und mich nicht damit beschäftigen, wenn ich das Gefühl hätte, das wäre irgendwo in Beton gegossen. Das fände ich sehr traurig, sondern ich beschäftige mich mit dem Thema, weil ich weiß, da ist unglaublich viel Potenzial drin. Und ich kann da selber sehr viel reinsteuern und da hilft uns auch ein bisschen die empirische Glücksforschung, also Glück im Sinne der tiefen Zufriedenheit. Als ich mich damit intensiv befasst habe, ist mir etwas ins Auge gestochen, was ich dann jetzt auch nicht mehr vergessen habe. Und diese Forschung geht davon aus, dass die Hälfte unserer Zufriedenheit, unseres Glücksempfindens geprägt ist. Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo das Glas entweder immer halb voll oder halb leer ist. Das ist, wie es ist, das kann ich nicht ändern. Nur 10%, das ist natürlich Tendenzzahl, ist klar, nur 10% sind situativ. Das hat mich auch sehr überrascht, weil man oft denkt, ja, weil ich jetzt in dieser Situation bin, geht es mir so. Es ist also relativ wenig. Und jetzt kommt das Entscheidende, 40% kann ich selber gestalten. Und mit diesen 40% weiß man auch, selbst wenn ich eher in einer Familie groß geworden bin, wo das Glas halb leer ist, also so eine Disposition dabei habe, kann ich trotzdem mit meinen 40% gut reinsteuern, dass das anders wird. Also da habe ich unglaublich viele Möglichkeiten. Die empirische Glücksforschung, also die gibt's ja in Quantität und in Qualität, und in den Interviews hat man sich natürlich hauptsächlich um Menschen auch gekümmert, wo Sie und ich vielleicht sagen würden, also die sind bestimmt nicht glücklich. Und aber zutiefst glücklich im Sinne der Zufriedenheit waren. Und da hat man geguckt, okay, wie machen die das? Und die sind auch nicht in sehr heiteren Familien groß geworden. Die haben aber einen guten Weg gefunden, wie sie sozusagen ihr Leben, da würde man sagen, fast pioniermäßig für sich umgewandelt haben und einfach mittels kleinen Übungen in diese andere Form oder in diese gute Form der Zufriedenheit gefunden haben. Das finde ich klasse.
Ja, das ist schön, weil das eben auch wirklich heißt, ich habe was in der Hand, ich kann was tun. Und ich habe jetzt vor kurzem erst gehört, wir sind auch diejenigen, also es kommt auch darauf an, welche Geschichte wir uns über uns selber erzählen, ne? Also ja. Erzähle ich quasi, ich bin klein, ich bin arm, ich kann nichts, oder erzähle ich, ja, ich habe schon so viel hingekriegt, trotz Corona habe ich dies und jenes geschafft, und ne? Und ja. Das im Endeffekt hat man ja alles Mögliche in seiner Lebensgeschichte drin. Die Frage ist nur, wo gucke ich hin, ne? Und was picke ich dann raus und was mache ich dann draus?
Das ist sehr effektive Übung, die Sie da genannt haben. Ich mache das oft mit Menschen in beruflichen Situationen oder die sich neu bewerben. Und das Erste, was ich dann sage, wenn ich den Lebenslauf sehe, mögen Sie Ihre Berufsgeschichte? Und viele meiner Kundinnen und Kunden sagen, nicht so richtig. Und dann ist das die erste Arbeit, dass meine Kundinnen und Kunden anfangen, ihre Geschichte so zu erzählen, dass sie sie gerne erzählen, weil wenn sie sie gerne erzählen, wird ihnen gerne zugehört und es tut einem selber gut. Und es ist tatsächlich so, ich kann ihnen meine Berufsgeschichte auf mindestens 7 Arten erzählen und sie wäre immer wahr. Ich kann Ihnen meine Tiefpunkte zusammenziehen, dann würden Sie denken, oh Gott, dass die das bis hierher geschafft hat, ist ein Wunder. Ich kann Ihnen aber die Geschichte in Highlights zusammenziehen und dann denken Sie, oh wow, das ist aber eine coole Geschichte und eine Mischung dazwischen. Das Wichtige daran ist aber, dass ich lerne, das ist ja ein Perspektivwechsel, dass ich lerne, ich kann auf eine Situation immer unterschiedlich gucken. Und es geht mir, je nachdem, wie ich die Situation bewerte oder auf die Situation gucke, geht es mir. Und im Endeffekt, wir sind ja so ein bisschen nach Amtsgericht erzogen worden. Das ist wahr, das ist falsch, das ist eine Lüge, das stimmt. Aber wenn ich einer Situation 5 Bedeutungsgebungen zuweise, kann man von keiner so wirklich sagen, sie wäre wahrer oder falscher. Also nehme ich die, mit der es mir besser geht. Aber da kommt eben die Prägung ins Spiel. Die Prägung ist ja tiefer unten abgelegt. Die einer Situation begegnet, kommt ja blitzschnell die Bewertung, wie ich sie schon immer kenne, kommt da rein. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Übung, dass ich dann mich eben auch unterbrechen kann und mir nochmal überlege, wie könnte ich sonst noch auf die Situation gucken.
Oder dass ich eben vielleicht auch, wenn ich schaue, wie hat meine Familie bestimmte Sachen gemacht oder meine Eltern, was haben die immer so gesagt, dann könnte es ja auch sein, dass ich, sag mal, wütend werde oder denke, warum haben die mir das so beigebracht? Oder ich könnte auch wohlwollend drauf schauen und sagen, vielleicht haben sie es ja nicht anders gewusst, vielleicht haben sie es nicht anders gelernt, vielleicht sind sie in einer schwierigen Zeit aufgewachsen, wo es halt wenig zu essen gab oder wenig Geld und deswegen mussten sie so sehr darauf schauen und haben mir das dann weitergegeben, aber ich bin jetzt in einer anderen Situation und kann es deswegen anders machen.
Absolut. Also es ist immer hilfreich, wenn man sich klar macht, dass Mütter und Väter auch Söhne und Töchter waren.
Ja, genau.
Stimmt einem manchmal ein bisschen milde. Und therapeutisch sagt man, Eltern geben immer das Beste von dem, was sie haben, und in manchem haben sie einfach nicht so viel. Das ist die Substanz, die ich dann mitbekommen habe. Und mit dieser Substanz, die reichere ich dann natürlich selber nochmal an. Und das ist eigentlich das, was Entwicklung oder Lebensentwicklung ist. Das Stehenbleiben und das Beklagen der vermeintlich wenigen Substanz hilft nicht unbedingt weiter.
Ja, sondern so sagen, ich habe was mitbekommen, ich bin geprägt worden, aber jetzt kann ich selber gestalten, was will ich behalten, was will ich anders machen.
Genau.
Und leicht ist es dann natürlich nicht, aber das haben wir jetzt schon besprochen. Dauert wahrscheinlich auch ein paar Jahre, wenn man sowas verändern will.
Ich sagte schon, das ist eine Lebensaufgabe. Das hört nie auf. Also das heißt, nur weil man jetzt älter ist, man werden die Dinge schon gebacken. Das halte ich für ein Missverständnis. Die Welt dreht sich in jeder Minute. Beziehungen verändern sich. Ich muss mich mitverändern. Und das gelingt mir besser, wenn ich schon früh anfange zu reflektieren und auch zu steuern, mich besser kennenzulernen und eben auch ein bisschen sehe, in den Polen zwischen Loyalität und Autonomie gefühlt, wo stehe ich denn jetzt? Also gerade wenn Veränderungen anstehen, ist es eher, höre ich da eher die Stimme meiner Eltern oder ist es wirklich meine Idee und gestatte ich mir, in meine Idee zu kommen zu können?
Ja, super, sehr schön. Dann sind wir schon wieder am Schluss angelangt und Sie haben gesagt, persönlich sich kennen. Unsere letzten Fragen sind ja immer persönliche Fragen. Nämlich die erste ist, was bringt Sie total auf die Palme oder was macht Sie wütend?
Also wütend macht mich eigentlich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Aber was mich wütend macht, ist Dummheit. Also Dummheit im Sinne von einfach nicht nachdenken. Also so bin ich halt und es geht halt nicht anders. Und nimm das hin, so wie es ist. Das ärgert mich.
Ja, das kann ich verstehen. Jetzt haben wir auch gerade viel darüber gesprochen, dass man viel verändern kann. Und ja. Wenn es bei Ihnen richtig stressig wird im Alltag, wie kommen Sie dann wieder runter? Wie entspannen Sie?
Also die mich ja schon kennen, wissen, dass ich in meinem Garten ein Fass mit kaltem Wasser habe. Da steige ich von Januar bis Dezember jeden Morgen rein. Momentan ist es gerade ein bisschen wärmer, aber trotzdem noch erfrischend. Also Kälte ist so etwas, was ich schon viele Jahre nutze, um Stress runterzufahren. Und dann habe ich eine Gabe des Stressschlafs. Wenn ich gestresst bin, kann ich hervorragend schlafen.
Das ist natürlich praktisch, ja. Dann regeneriert man gleich.
Das stimmt.
Und was ist Ihr persönlicher Herzenswunsch?
Mein Herzenswunsch ist eigentlich immer der, dass wir zunehmend lernen, einen weicheren Umgang miteinander zu pflegen. Eben, ich hatte Ihnen das mit dem Gärtchen vorher gesagt oder mit dem Boxring, also oder mit diesem, das ist richtig, das ist falsch, dass man so ein bisschen weicher die Sichtweisen entwickeln kann, einen weicheren Umgang miteinander pflegt und ja, dass ich einfach weiß, ich bin auf dieser Welt mit allem, mit allen verbunden und es hilft nichts, wenn ich nichts von der Welt wissen will. Sondern so, dass wir wirklich miteinander oder aufeinander auch Rücksicht nehmen können. Das ist so ein bisschen mein Herzenswunsch und das ist wahrscheinlich auch etwas, was mich ein Leben lang nicht verlassen wird.
Ja, und wenn wir das alle ein bisschen mehr beherzigen, dann hätten wir vielleicht auch eine schönere Welt, wo einfach es ein bisschen weniger Konflikte gibt. Von daher ein
das
sehr schöner mein Wunsch.
Ja, genau.
Genau, dann sage ich vielen Dank, dass Sie hier zu Gast im Podcast waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Herzlichen Dank an Sie.
Dankeschön und tschüss.
Tschüss.
Wir alle sind von unserer Herkunftsfamilie geprägt, aber wir können selber entscheiden, wohin wir uns weiterentwickeln wollen. Das Schöne ist, dass es nie zu spät ist, um alte Muster zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Vor allem, wenn wir uns bewusst machen, was eigentlich hinter bestimmten Verhaltensweisen steckt. Und wer weiß, vielleicht kannst du jetzt ja sogar deinen Partner oder deine Partnerin besser verstehen. Wenn du mehr über Heidi Bonner-Schilling erfahren möchtest, dann findest du Infos in den Shownotes. Sie gibt übrigens auch regelmäßig Seminare für unsere Mitglieder. Wann das nächste ansteht, erfährst du, wenn du auf unserer Homepage www.meinherzlacht.de auf Angebote und Seminare klickst. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, deine Christine.
Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.